Ich hatte letzten Sonntag so über dieses Thema das höchste Gebot gepredigt. Ich hatte euch in Erinnerung gerufen, dass es zum Beispiel in Deutschland mehr als 1800 Bundesgesetze und noch ein Vielfaches an Landesgesetze gibt, plus weitere 2700 Bundesverordnungen, und dass wir eigentlich ein Leben haben, das von Regelwerk und Gesetzen bedacht ist, dass es mehrere hundert Gesetze zum allgemeinen Leben, zum Gottesdienst und zur Hygiene in der Bibel gibt, und dass das Ganze sich aber zentralisiert und fokussiert auf dieses eine Gebot: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit deinem ganzen Verstand und mit deiner, jetzt hole ich es mir gerade nochmal her, dass ich es richtig sage, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Und hier kommt unweigerlich natürlich auch dieser, und dann im zweiten Nachsatz, und den nächsten wie dich selbst. Und dass eigentlich alle drei Sachen so herausfordernd sind, dass wir eigentlich sagen müssen, das schaffe ich doch gar nicht, und was macht eigentlich Gott mit meinem Scheitern? Weil ich habe nicht immer so, dass ich meinen Gott von ganzem Herzen liebe, mit ganzer Kraft, mit ganzer Hingabe, und schon gar nicht meinen Nächsten und schon gar nicht mich selber. Wie oft erlebe ich doch in mir selber eine gewisse Unzufriedenheit und einen Ärger über mich selber und bin und könnte fast so die Faust ballen. Also wenn ich sage, meine ich, ich kann mir vorstellen, dass es vielen Menschen von uns so geht, dass wir so da kämpfen. Und die Frage, der wir uns heute Morgen stellen wollen, ist: Wie geht Gott mit unserem Scheitern in der Sache um? Natürlich sagen wir jetzt ja im Endeffekt oder im Zweifelsfall ist die Antwort immer Jesus. Das ist auch in der Kinderstunde so. Aber wie kommen wir vielleicht auf diese Antwort, und vor allem, welches praktische, plastische, verstehbare Bild gibt es denn da aus dem Alten Testament, und vielleicht auch, welchen Aspekt habe ich aus diesem Bild noch gar nie so verstanden? Das Volk Israel wird von Mose im Auftrag Gottes aus Ägypten, aus der Sklaverei in die Freiheit geführt. Ostern, da wird das Passahlamm geschlachtet. Ich werde den Auszug jetzt nicht weiter skizzieren. Es ging darum, es gab vorher ja die 10 Plagen, und dann auf einmal hieß es, schlachtet ein Lamm und das Blut an die Türpfosten, und dort, wo das Blut nicht dran ist, da muss der Erstgeborene sterben und so weiter. Pharao verliert sein Erstgeborenen, und das ganze ägyptische Volk, alle, die sich dran gehalten haben und das gemacht haben, haben keinen Sohn verloren, sind vom Pharao wie rausgeschmissen worden: geht eurem Gott dienen, ich will nichts mehr mit euch zu tun haben. Die kommen ans Meer, Meer teilt sich hindurch, Pharao und seine Soldaten kommen darin unter. Das wird sich zu einem anderen Zeitpunkt lohnen, da wieder neu drüber nachzudenken und zu predigen. Gott beruft Mose, nachdem also die Sklaverei beendet ist, Mose auf den Berg Sinai und teilt sich ihm mit. Gott spricht mit Mose. Und das Spannende ist, dass eigentlich ist das Alte Testament und all diese, sagen wir mal, Kinderstundengeschichten, ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich eine Art und Weise, wie Gott mit uns kommuniziert, weil er uns Dinge nachvollziehbar macht. Was bedeutet das dann? Was Was können wir denn daraus ziehen? Wir haben das an der Stiftshütte in den letzten Monaten ziemlich stark uns angeschaut, welche Brücken können wir denn da schlagen? Und jetzt wollen wir uns einen Aspekt anschauen. Gott teilt sich dem Mose mit und unter anderem erklärt er ihm die 10 Gebote. Und wenn wir jetzt da die von 2. Mose 20 bis 34 diese Kapitel durchlesen, dann stellte ich fest, so nochmal ganz neu beim Studieren, das ist ja der Hammer. Mose wird öfters auf den Berg Sinai hochgeschickt und wieder runtergeschickt. Der ist nicht einmal hoch und einmal runter und das war's dann, sondern der musste mehrfach hoch und runter, hoch und runter. Beim ersten Mal, und das ist so ab Vers 2. Mose 20, kommt Mose zum Volk runter und hat ihnen die 10 Gebote akustisch erklärt. Unter anderem ein paar andere Sachen. Und dann ruft Gott Mose wieder hoch auf den Berg und sagt, ich werde dir Gesetzestafeln machen. Also akustisch haben sie es schon vernommen, haben dann auch gesagt, oh Mose, weißt was, red du mit Gott weiter, uns ist das zu eng, aber du als Mittler. Und dann, okay, Mose geht hoch, ist 40 Tage, 40 Nächte ohne Essen und Trinken da oben, empfängt von Gott Gesetzestafeln, das heißt, Gott macht die Gesetzestafeln, Gott schreibt mit seinem Finger drauf, so wird es beschrieben. Und dann und hier möchte ich mit uns einsteigen, dass ich sage, Mose bekommt von Gott den Auftrag, wie das zeremonielle Leben stattfinden soll, wie das moralische Leben stattfinden soll. Und das alles mündet in 2 Steintafeln, die Gott selber macht. Ich überspringe jetzt kurz, um dann nachher das alles wieder aufzudröseln. Er kommt also runter, findet dann da unten die Menschen vor, die auf einmal ein goldenes Kalb anbeten. Er zertrümmert die Gesetzestafeln. Gericht passiert unter dem Volk. Mose wird nochmal hochgeschickt. Hieß es, nimm eigene Gesetzestafeln mit und komm hoch und ich schreibe dann mit meinem Finger auf die von dir gemachten Gesetzestafeln. Und dann geh wieder runter und teile sie denen mit. Vielleicht haben manche von euch diese Geschichten schon mal gelesen und diesen Aspekt und sich ähnlich wie ich immer wieder gewundert, Mensch, wieso ist das so unterschiedlich? Eigentlich ist es die gleiche Geschichte, bloß anders. Warum wird zum einen diese Gesetzestafeln von Gott gemacht und mit seinem Finger drauf geschrieben? Und warum ist es so, dass denn das nächste Mal das nicht wieder... Wieso konnte Gott nicht nochmal die gleichen Gesetzestafeln machen und wieder Mose mitgeben? Warum musste Mose die Gesetzestafeln denn zerdeppern? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ich hätte das nicht gemacht und so weiter. Können wir uns da ein bisschen mit reindenken, dass es eigentlich so ist, dass es wie ein Knoten in unserem Hirn macht und wir denken, und was hat es jetzt mit uns und Jesus zu tun? Und jetzt steige ich quasi richtig ein. Alles mündet beim ersten Mal in 2 Steintafeln, die Gott selber herstellte. Und dann müssen wir uns das doch mal vor Augen führen. Stell dir mal vor, Mose ist auf dem Berg oben. Er wird von Gott gerufen, er kriegt Unterweisung. Und auf einmal, wie auch immer das quasi von der Entmaterialisierung in die Materialisierung passiert, auf einmal der große, unsichtbare, mächtige, der allmächtige, allwissende Gott übergibt dem Mose 2 Gesetzestafeln, die Gott selber gemacht hat und mit seinem Finger beschrieben hat. Was für ein Hammer! Also hätten wir diese Tafeln hier bei uns, die Menschen würden von egal woher kommen, um hierher zu pilgern, um das anzugucken, was Gott selber gemacht hat. diese von Gott präparierten Steintafeln mit seinem Finger beschrieben. Stellt euch mal diesen Wert vor, der dort ist. Das ist doch eigentlich das Kostbarste, das es auf der Welt geben könnte. Was es jemals gab. Etwas, was von Gott direkt vom Himmel herabkommt zu den Menschen. So wertvoll, so kostbar, so unbeschreiblich. Also das ist doch gar nicht wirklich zu erfassen, was da eigentlich dem Mose gegeben wurde. Und wenn wir die 10 Gebote lesen, bis heute gibt's nichts Besseres, als was dort an Regel, an in minimalistischem Regelwerk den Menschen geschenkt wurde. Und jetzt, wenn wir weiterlesen, es geht in viele Kapitel, was da alles noch dem Mose gegeben wurde. Und dann heißt es aber in 2. Mose 32, als Mose lange Zeit nicht vom Berg herunterkam, gingen die Leute gemeinsam zu Aaron auf, mach uns einen Gott, der uns führt, forderten sie ihn. Wir wissen nicht, was diesem Mose zugestoßen ist, der uns aus Ägypten hierher gebracht hat. Und Aaron geht auf ihren ein, Aaron ist der Bruder von Mose, und Aaron geht auf diese Forderung ein, sagt, okay, euren Frauen und Kindern sollt ihr die Ohrringe abreißen, bringt sie mir. Und Aaron nahm das ganze Gold und schmolz daraus ein Götzenbild in Form eines goldenen Kalbes, eines Stieres. Ich bin noch nicht ganz dahinter gestiegen, warum hat der daraus denn einen Stier gemacht? Ich habe mir einerseits soweit angelesen und nachgelesen, Gold ist natürlich ein höchster Wert, das Kostbarste, was die hatten. Dafür steht, würde Gott stehen, und der Stier, und da ist jetzt nicht ein Kalb gemeint im Sinne von ein Minikälbchen, sondern der Begriff könnte für einen bis zu 3 Jahre alten Stier gelten. Das heißt kraftstrotzend, Autorität, da ist richtig Wummes dahinter. Und das bauen die sich, weil Mose auf dem Berg oben verschollen ist, und die denken jetzt so lang, wir sind ja hier führerlos und wir machen uns jetzt selber, Aaron, mach du uns einen Gott. Und dann heißt es da weiter in Vers 6, am nächsten Morgen standen die Israeliten früh auf, um Brandopfer und Friedensopfer darzubringen. Danach setzten sie sich, um zu essen und zu trinken, und feierten ein rauschendes, ausschweifendes Fest. Da ging richtig der Punk ab, während Mose von Gott das Kostbarste, das Persönlichste, das Intimste bekommt, handmade by Gott, und sich langsam auf den Weg nach unten machen möchte, kriegt er von Weitem mit, da unten ist gerade richtig was los. Also auch ein Tumult. Josua, der ein bisschen in der Nähe war, hat so gemeint, oh, ist da ein Kriegsgeschrei. Und Vers 7 heißt es weiter, der Herr befahl Mose, steig schnell hinunter, dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast, tut etwas Schlimmes. Es hat sich von den Geboten, die ich ihnen gegeben habe, abgewandt. Die Israeliten haben ein Kalb angefertigt, es angebetet, ihm geopfert und gerufen, dies ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten geführt hat. Wir müssen wissen, vorher wurde also schon verbal die Gebote Gottes kommuniziert, aber dann ist Mose oben, um diese Gesetzestafeln zu empfangen. Gott ist bereit und sagt, ich möchte dieses Volk ausrotten und mit dir, Mose, ein neues Volk machen. Mose bittet und sagt, nee, mach das nicht, nicht nur wegen den Menschen, aber auch, stell dir vor, was die ganzen Nachbarn oder die Ägypter sagen würden, wenn du jetzt das Volk auslöschen wirst, diskutiert er mit ihm. Und dann kommt zu folgendem Vorfall in Vers 15. Mose stieg den Berg hinunter, in seinen Händen hielt er die steinernen Gesetztafeln, die auf beiden Seiten beschrieben waren. Gott selbst hatte diese Tafeln gemacht und die Worte darauf geschrieben. Und dann in Vers 19 heißt es denn hier, als sie sich dem Lager näherten, sah Mose das Kalb und die Menschen, die darum herumtanzten, außer sich vor Zorn warf er die Steintafeln auf den Boden und zerschmetterte sie am Fuße des Berges. Was für eine subtile Geschichte, was für ein seltsamer Aspekt. Was passiert hier denn eigentlich gerade? Warum zerstört Mose die Steintafel? Also wäre ich Mose gewesen, ich hätte mit den Steintafeln zuerst mal auf Aaron eingedroschen, dann auf das Kalb und dann auf sonst wen. Aber ich hätte doch die von Gott gemachten, perfekten, fehlerlosen, absolut himmlischen Tafeln, die hätte ich doch nicht kaputtgeschlagen. Sag mal, Mose, du hast doch wahrscheinlich jetzt was so Schlimmes gemacht, damit, das ist doch unwiderrufliche, größte Sünde. Du, Mose, musst doch jetzt die Strafe Gottes vor allem spüren. Könnt ihr das nachvollziehen? Was geht denn da gerade ab? Warum zerstört Mose die Steintafeln? Auf den Steintafeln steht als erstes Gebot, wer weiß es? Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Es sollen keine anderen Götter neben mir geben. Du sollst dir kein Bildnis weder aus Gold noch irgendwas machen, sondern den Herrn allein. So, und jetzt kommt hier nämlich der spannende Aspekt, was passiert hier? Angenommen, es war ja bisher, ich hatte es gesagt, das Gesetz war nur akustisch bis dahin gegeben. Jetzt kommt der im wahrsten Sinne des Wortes in Stein gemeißeltes Gesetz. Und er kommt und er bewegt sich auf ein Volk zu, das einerseits Rettung von Gott empfangen hat. Sonst wären sie immer noch Sklaven in Ägypten. Die haben Rettung empfangen und sind mit Gott unterwegs. Und Gott, Mose kommt mit diesen Tafeln auf die Leute zu und hier, also hier oben wäre jetzt Berg Sinai, und er kommt und er sieht das Volk, wie es ein ausschweifendes, wahrscheinlich so wie, was weiß ich, in Köln oder so, in Düsseldorf, ich hatte jetzt da im Radio gehört, man sollte nicht jeden küssen und so zur Zeit gerade, weil, aber so, das ist die Fastnachtszeit, wie heißt es? Aus Spaß wurde Ernst ist jetzt wie alt. Das ist eine Phase, in der wir drin sind, wo gerade ein ziemlich gefühlt eine zügellose Freiheit empfunden wird. So, man ist offen für alles, was so kommt. So ähnlich war wahrscheinlich da diese Partystimmung da unten. Und vor allem das erste Gebot, das sie schon akustisch kannten und jetzt in Gesetzestafeln kam, war auf dem Weg zu ihnen. Und Mose wusste, wenn ich mit diesem Gesetz vor dem Volk stehen werde, passiert was? Die sind alle des Todes. Die sind alle gerichtet. Die haben alle, werden auf einmal sind verurteilt zu sterben. Und Mose in seinem Zorn wusste, das Einzige, wie ich dieses Volk schützen kann, das Einzige, wie ich die ganzen Menschen, um die ich auch noch vor Gott gerungen habe, vernichte sie nicht, das Einzige, wie ich diese Menschen schützen kann, ist, ich tue das Gesetz kaputt machen. Ich tue das Gesetz zerstören, weil lieber ich tue das Gesetz kaputt machen, als die ganzen Menschen, weil die wären alle des Todes. Und jetzt machen wir schon mal eine Brücke ins Neue Testament, weil das Volk wäre sofort schuldig erklärt gewesen. Und um das Volk zu retten, musste er das Wort Gottes zerschlagen. Paulus schreibt in Römer 4, ab 15, denn die Übertretung des Gesetzes bewegt Gottes Zorn. Wo es aber kein Gesetz gibt, gibt es auch keine Übertretung. Wo es kein Gesetz gibt, gibt es keine Übertretung. Mose hat das Wort Gottes, das perfekt war, das heilig war, das besonders war, von keinem Menschen berührt oder bearbeitet, sondern von Gott designt. Er nahm's und in der Spannung des Volk oder die Gesetzestafeln hat er sich dafür entschieden, die Gesetzestafeln zu zerdeppern, um das Volk zu retten. Wenn wir Johannesevangelium 1, Vers 1 und folgende Verse lesen, dann stellen wir auf einmal fest, ein Hymnus, wo es heißt, am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen hat. Das Leben selbst war in ihm und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht. Das Licht scheint in der Dunkelheit und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Und dann heißt ab Vers 10, doch obwohl die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannte die Welt ihn nicht, als er kam. Er kam in die Welt, die ihm gehört, und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. Alle aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das Gesetz, das Gott selbst gemacht hat, ist das Kostbarste, was es gab. Es war die einzige Lösung, um das Volk zu retten. Und dieses Gesetz, dieses Wort Gottes, ist ein geniales Bild für Jesus, der das lebendige Wort Gottes ist. Von Gott gemacht, von Gott vom Himmel herunter zu den Menschen kommend, und weil keiner das Gesetz erfüllen konnte, kam Jesus selber das Wort Gottes und beim Auftreffen auf die Menschen war Gott bereit, dass es besser ist, das Gesetz, die Tafeln, ein Bild für Jesus zu zerdeppern, weil dann keine Verurteilung für die Menschen stattgefunden hat. Können wir das Bild so ein bisschen greifen? Sind wir dabei? Und interessant ist ja, offensichtlich war das in Gottes Willen. Ich habe ja vorhin so angedeutet, also wäre ich Gott gewesen und hätte Mose ich wäre sowas von sauer mit ihm gewesen und hätte den verworfen. Und Gott hat keinen scheltenden, keinen Unmut, nichts über Mose ausgesprochen, über das, was er gemacht hat. Da fragt man sich ja auch, warum hat denn Mose nicht einfach die Tafeln oben gelassen, hätte dann das Ganze da unten geklärt und dann wäre hoch, hätte die Originaltafeln von Gott runter. Nee, das Gesetz traf auf die Menschen und Jesus, der die Erfüllung des Gesetzes ist, der das Wort Gottes ist, wurde stellvertretend für die Menschen geopfert. Was für ein Hammer. Echt, was für ein Hammer. Und dann könnte man sagen, Mensch, jetzt geh doch nochmal hoch, Mose, und kriegst von Gott einfach neue Tafeln und eine neue Inschrift von mir gemacht. Und da heißt es dann in 2. Mose 34, Mose musste nochmal zum Berg hoch und diesmal gab Gott ihm nicht nochmal zwei Steintafeln, sondern er musste vorbereitete Steintafeln mitbringen. Und da heißt es ab Vers 1 in 2. Mose 34, der Herr befahl Mose, haue dir zwei Steintafeln wie die ersten. Danach werde ich auf diese Tafeln die gleichen Worte schreiben, die auf den ersten Tafeln gestanden haben, die du zerschmettert hast. Mach dich bereit, morgen früh auf den Sinai zu steigen und mir dort auf dem Gipfel des Berges zu begegnen. Er ist wieder 40 Tage, 40 Nächte da oben. Gibt es noch andere Anweisungen, was er alles machen soll? Wir kürzen das ab. Und dann heißt es ab Vers 28, Mose war 40 Tage und Nächte oben auf dem Berg bei dem Herrn. Während dieser Zeit aß und trank er nichts. Gott schrieb die Bedingungen des Bundes, die 10 Gebote, auf die steinernen Tafeln. Dann stieg Mose mit den beiden steinernen Tafeln in der Hand vom Berg herab. Er wusste aber nicht, dass sein Gesicht leuchtete, weil er mit dem Herrn gesprochen hatte. Was für eine interessante Sache. Warum konnte Gott nicht einfach nochmal Tafeln machen? Wäre ihm doch ein einfaches gewesen. Nee, weil es nur diesen einen Christus gab, der für unsere Schuld vom Himmel herunterkam und für uns gestorben ist, anstelle von uns. In 2. Korinther 3, Vers 3 heißt es, ihr seid ein Brief Christi, von uns geschrieben, aber nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Und jetzt achten wir drauf, nicht auf Steintafeln, sondern in die Herzen der Menschen. Hä? Das ist ja der Hammer. Auf einmal macht Paulus eine Brücke und schlägt hier einen Gedankensprung und sagt, ihr seid ein Brief Christi von uns geschrieben, aber nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf Steintafeln, sondern in die Herzen der Menschen. Der Geist Gottes ist der Finger Gottes, der schreibt, und der Geist schreibt auf etwas, was Mose präpariert, Gott gebracht hat. Und Paulus macht hier diesen Sack zu und sagt, nicht auf Steintafeln, sondern auf unsere Herzen. Was dort symbolisch passiert ist, die zweiten Steintafeln sind Menschen, die sich bereit machen, die sich bereit gemacht haben, die gesagt haben, ich möchte mich Gott weihen. Wir hatten erst vor ein paar Wochen über den Begriff Christen gesprochen. Was ist denn ein Christ? Ein Christ ist jemand, der Christus ähnlich ist. Mose kriegt den Auftrag, mach Steintafeln, die aussehen wie die ersten, die Christus ähnlich sind. Aber es ist quasi es sind wir, die bereit sind, Gott entgegenzugehen, dass Gott was? Nicht sagt auf einmal, nee, ihr müsst euch ja nichts mehr halten, Gesetz ist kaputt, keine Frage. Sondern nee, Gott schreibt die Gesetze auf unsere Herzen. Es ist was quasi mit uns geschieht. Bist du bereit, dass du dich Gott näherst, präpariert bist, ähnlich wie Jesus und dass Jesus seine Gebote und Gesetze nicht, weil er uns damit verurteilen will, sondern weil er uns ein Leben schenken möchte, das in seinem Segen läuft. Und dann heißt es hier, es geht nämlich um die Botschaft der Errettung. Dass Gott die Gesetze gemacht hat und Mose sie entgegengebracht hat, ist ein Zeichen der Liebe, dass die Gesetze nicht für den Mensch, dass der Mensch nicht für die Gesetze gemacht ist, sondern die Gesetze für den Menschen. Weil die Verurteilung wäre passiert, wenn das Gesetz unter dem Volk wirksam geworden wäre. Aber dann war Mose lieber dabei, das Gesetz zu zerstören, als die Menschen, um dann eigentlich uns Menschen zu präparieren, zu sagen, bist du bereit, dass Gott mit seinem Finger auf dein Herz schreiben darf? Und Paulus sagt hier, ihr seid ein Brief Christi, von uns geschrieben. Wie fühlt sich das denn für uns an, wenn es heißt, wir sind ein Brief Christi? Wisst ihr, das Spannende bei einem Brief ist eigentlich, bei einem Brief gibt es immer einen Absender. Es gibt den Brief selber und dann gibt es aber auch einen Empfänger. Wenn Paulus sagt, dass wir der Brief Christi sind, dann bist du nicht zwangsläufig der Empfänger, sondern wer ist denn der Empfänger? Wenn Paulus sagt, dass wir ein Brief Christi sind, heißt, dann geht die Botschaft, die er auf unsere Herzen schreibt, doch an jemand anderes weiter. Das bedeutet, dass doch, wenn wir als Briefe Christi unterwegs sind, dann macht es doch Sinn, dass wir auch für die Leute wie ein offener Brief zu lesen sind. Dass die Leute, also wir packen manche Liebesbriefe in irgendwelche Schubladen und Schachteln, tun sie auf dem Dachboden und nach 30 Jahren ziehen wir sie raus und freuen uns, dass da was draufsteht. Aber das Schlimmste ist doch, wenn ein Brief, ein Liebesbrief nicht an den Empfänger kommt. Und jetzt stell dir mal vor, wir sind echt lustige Briefe. Wenn ich an Jona denke, da war der als Brief für das Volk, für die Bevölkerung in Ninive vorgesehen und der Brief macht sich auf die, der Brief nimmt die Beine in die Hand und geht in die falsche Richtung. Du und ich als Brief Christi, kommen wir zu unserem Empfänger, also wo Gott, der Adressat, uns hinsenden mag? Das ist schon fast wie eine eigene Predigt, aber ich glaube, dass hier etwas ganz Wichtiges passiert. Gott schreibt in unsere Herzen und das geschieht aber nur in seiner Gegenwart. Leute, es geht doch nicht darum, dass wir mit einem Regelwerk versuchen, vor Gott irgendwie gerecht zu werden. Das schaffen wir ja eh nicht. Aber wenn Gott auf unsere Herzen seine Gebote schreibt, dann ist auf einmal so, dass ich ganz anders würdevoll mit meinem Nächsten umgehe. Und wenn wir allein das, was ich letzte Woche gepredigt habe, liebe Gott, deinen Nächsten wie dich selbst, wenn das in unserem Herzen ist und ich erlebe ja das Scheitern, dass ich wenigstens einen von den dreien immer mal nicht ausreichend berücksichtige, dass ich manchmal sehr eigennützig bin, manchmal sehr auf Menschen fokussiert Dinge mache und manchmal unter dem für Gott alles meine Mitmenschen vergesse. Aber wenn es in unseren Herzen ist, als Brief, dann ist ja hier auf einmal, wir wissen, die Verurteilung ist nicht mehr, weil die eigentlichen Gesetzestafeln Jesu ist zerschmettert wegen uns. Es geschieht in seiner Gegenwart. Und was passiert in der Gegenwart Gottes noch? Mose fing an zu leuchten. In der Gegenwart Gottes werden wir anfangen zu leuchten. Gott war am Schreiben in unserem ist am Schreiben in unserem Herzen. Und die zweiten Tafeln sind also ein Bild für uns. Gott schreibt seine Gesetze in unser Herz durch seinen Heiligen Geist. Wenn wir wollen, dass Menschen uns folgen, in unsere Gemeinde kommen, brauchen wir mehr als Programm, wir brauchen mehr als Theologie, wir brauchen die Gegenwart Gottes. Wir brauchen die Gegenwart des lebendigen Gottes. Und die Gegenwart Gottes ist wie so ein Parfüm, und die Leute werden es riechen können. Ich hoffe, dass uns dieser Aspekt auf einmal eine ganz neue Ebene gibt von dem, warum die einen perfekten Gesetzestafeln, die zerschmettert wurden, warum muss Mose neue Gesetzestafeln bringen. Und ich hoffe, dass euch das auch eine Hilfe ist. Also mir ist es eine Hilfe, das zu verstehen. Und wenn Paulus sagt, dass wir ein Brief Christi sind und nicht mit auf Stein oder mit Tinte, sondern durch seinen Heiligen Geist, dann möchte ich echt beten, Herr, mach mich zu einem offenen Brief Christi, zu einem offenen Brief. Weil Jesus, sein Tod ist der Liebesbeweis, dass Gott, der seinen eigenen Sohn nicht verschonte, sondern ihn dahin gab, damit wir Leben haben. Also das krempelt, das begeistert mich so, das krempelt mein Leben so um, dass ich sage, darauf möchte ich alles setzen in meinem Leben. Darauf möchte ich alles setzen. Amen. Jesus, ich danke dir echt, dass wir durch das Alte Testament Dinge ganz plakativ gezeigt bekommen, die sich in unserem Leben auf einmal eine ganz neue Realität werden lassen. Und Jesus, ich bete dich, dass wir als offener Brief Christi rumlaufen, dass wir wie Mose damals die Steine ähnlich wie die ersten behauen hat, dass wir uns echt zubereiten lassen und dass wir in der Begegnung der Gegenwart Gottes uns auf das einlassen, dass du in unsere Herzen schreibst, dass wir bereit sind, als offene Briefe durchs Leben zu laufen und dass die Begegnung mit dir uns echt zum Leuchten bringt, unsere Ausstrahlung verändert, unser ein Glanz auf unserem Blick ist. Und so wie es bei Mose steht, er hat es selber nicht gemerkt, aber die Menschen um ihn herum, bete ich, dass die Ausstrahlung auf unserem Gesicht für die Leute sichtbar wird und Veränderung bringt. Ich danke dir für deine Liebe, ich danke dir für deine Begegnung, für deine Nähe, ich danke dir, dass du da bist, in Jesu Namen. Amen. Amen.